Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und das heute am Freitag, die erste Freitagsausgabe in dieser zweiten Staffel, kurz vor dem langen Pfingstwochenende, und die erste Freitagsausgabe ohne Gast. Ich habe es Ihnen ja gestern schon gesagt, heute werde ich mal versuchen, die Dreiviertelstunde alleine durchzulabern. Na gut. Es ist nicht schlimm, wenn es keine Dreiviertelstunde wird, da haben Sie schon recht, muss ja auch meine Stimme durchhalten, ja, aber ich glaube, relativ lang wird es heute tatsächlich, denn wir haben sage und schreibe 7 Meldungen hier abzufrühstücken heute, also es ist echt dicht gepackt, wobei manche können schneller abgehandelt werden, manche brauchen ein bisschen länger, eine Audioeinspielung haben wir heute sogar auch noch, hatten wir ja bislang noch nie, aber modernste Handytechnik macht das zum Glück möglich. Das werden Sie dann gleich noch erleben. Und viel koffeinhaltige Apfelschorle ist nötig, dass ich diesen Marathon heute hier im Alleingang durchstehe. Und da fangen wir gleich schon mal an, denn es ist schon wieder schweineschwül und schweineheiß hier im Dachgeschoss, live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und in dem Sinne sage ich Prost. Ja, gut, mit der kurzen Erfrischung können wir direkt reinstarten. Erstmal was ganz Kurzes vorweg, was viele von Ihnen nicht interessieren wird, aber trotzdem finde ich die Formulierung ganz interessant. Ina Müller und Johannes Oerding haben sich tatsächlich getrennt. Das ist ja nun wirklich nicht allzu tragisch. Vermeldet wurde es hier von Promipool, dem gut informierten VIP-Portal. Also die Moderatorin und Sängerin Ina Müller und der Sänger Johannes Oerding, ich sage die Berufsstände mal dazu, falls Sie noch nie was von diesen Leuten gehört haben, sind mal ein Paar gewesen, mehrere Jahre lang, ich glaube sogar fast 10 Jahre, wenn ich sie richtig gelesen habe. Und jetzt sind sie auseinandergegangen. Und wie heißt es in einem offiziellen Statement des Managements zu dieser Trennung? Die beiden sind trotzdem freundschaftlich miteinander verbunden und werden sich auch weiterhin werden sicherlich auch weiterhin künstlerisch zusammenarbeiten. Das ist das Schöne, wenn man sich als Künstler-Ehepaar trennt, dass man einfach in die Öffentlichkeit sagen kann, ja, macht nichts, wir werden künstlerisch weiter zusammenarbeiten, weil das kann ja vieles heißen, meine Damen und Herren. Kunst ist ein weiter dehnbarer Begriff und man muss ja sagen, auch gewisse Formen des Kamasutras sind eine Kunst. Insofern kann sich diese künstlerische Zusammenarbeit auch bis aufs Bett erstrecken. Ja, also das ist der Vorteil, wenn Sie kein Künstler sind, keine Künstlerin sind, haben Sie halt Pech gehabt. Da müssen sich dann irgendwelche realistischen, profanen Gründe ausdenken, um Ihre Trennung in der Öffentlichkeit zu erklären. Aber als Künstler-Ehepaar geht das doch deutlich einfacher, ist doch gar nicht so schlecht. Das gönnen wir den beiden zum Abschied dann, diese Erleichterung. Relativ leicht hatte es ja auch unser Kanzler Scholz gestern Abend, als er am Frankfurter Flughafen von einem Mann umarmt wurde, außerplanmäßig. Und das ist natürlich eigentlich schon eine etwas größere Meldung, die normalerweise nicht typisch für unseren Podcast hier ist, aber kurz aufgreifen muss ich sie trotzdem nochmal. Denn das ist ja wirklich so kurios, da ist mir egal, dass es auch in größeren Medien aufgegriffen wurde. Vom Kuriositätsgrad können wir es hier trotzdem mal bringen. Denn das erinnert ja so ein bisschen an diese Sicherheitslücken des Secret Service am Weißen Haus in Washington. Wir haben ja jetzt schon 2-mal darüber berichtet, dass der Service es da nicht hinkriegt, den Präsidenten richtig zu schützen, dass man dauernd Eindringlinge auf das Gebiet des Weißen Hauses hatte. Wir hatten ja in dieser Woche noch diesen Lieferwagen, diesen Umzugswagen, der da irgendwie in den Zaun gefahren ist. Und jetzt scheint es auch schon die ersten Sicherheitslücken beim BKA zu geben, dass ja den Kanzler schützt. Allerdings muss man sagen, nicht im Alleingang. Der deutsche Föderalstaat macht es möglich und nötig, dass auch die Bundespolizei und die Landespolizei jeweils Teil des Ganzen ist, je nachdem, wo er sich gerade aufhält. Also jetzt am Frankfurter Flughafen hat auch die Bundespolizei ein Wörtchen mitzureden bei seiner Sicherheit. Teilweise dann in den Bundesländern die Landespolizei, aber im Wesentlichen das BKA will wohl jetzt auf eine Stufe kommen mit dem Secret Service, deswegen lässt man auch mal ein paar Sicherheitslücken aufkommen, scheint ganz modisch zu sein, scheint ganz hip zu sein bei Sicherheitsdiensten, dass man irgendwie sagt, ach so ein bisschen Thrill, wie man heutzutage sagen würde, brauchen wir jetzt hier auch, deshalb machen wir mal nicht ganz so streng, ja, lassen wir mal ein bisschen locker. Und hier war es ja wohl so, dass sich dieser Umarmer ganz einfach in den Autokonvoi des Kanzlers auf dem Weg zum Flughafen eingereiht hat, auch durch die Sicherheitsschleusen mit durchfahren konnte, unbemerkt dann da auf dem Rollfeld auch neben der Kanzlerlimousine angehalten hat, rausgestürmt ist und unseren Olaf einfach mal umarmt hat. Und da muss man natürlich sagen, hat der Olaf mal wieder mächtig Glück gehabt. Denn was wäre gewesen, wenn er wie bei Schiller den Dolch im Gewande gehabt hätte, ja, wie Damon der Tyrann, dann wäre es natürlich schlecht geendet. Und auch mit Dolchen hatten wir es ja bekanntlich schon das ein ums andere Mal hier in dieser Sendung. Er hätte natürlich auch auf die brachiale Tour, wie wir es gestern hatten, so einen Bierkrug als Waffe nehmen können gegen Scholz, aber das hätte bei so einem Hamburger, bei so einem Hanseaten wie Olaf, glaube ich, gar nicht gewirkt. Auf jeden Fall hieß es aus Scholz Umfeld, da würden jetzt wohl die Fetzen fliegen bei den Sicherheitsbeamten und auf den ersten Blick wäre nicht ganz ersichtlich gewesen, wo der Fehler liegt, aber von allen Seiten wird gesagt, ja, vollkommen inakzeptabel, das darf nicht nochmal so vorkommen, das hat schon alleine Bundesinnenministerin Nancy Faeser betont. Und da muss man ja sagen, wenn die sowas betont, dann können wir uns sicher sein, dass es erst recht irgendwann mal wieder passieren wird, denn ihre Verhinderungsqualitäten sind ja nun nicht die allergrößten. Aber egal, bis es wieder passiert, ist die sowieso schon längst weg vom Fenster oder Ministerpräsidentin in Hessen. Aber das läuft ja am Ende aufs selbe bei raus. Ich weiß ja als Wiesbadener, wovon ich rede. Und interessant war ja die Befragung des stellvertretenden Regierungssprechers Büchner heute Morgen in der Bundespressekonferenz zu diesem Thema. Seine Einlassungen waren unter anderem die Begegnung und Umarmung hatte der Kanzler so tatsächlich nicht geplant. Ja, insofern war es ganz überraschend für ihn, aber ja, er hat es ja dann irgendwie ganz gut überstanden und nichts passiert und es wurde relativ gut runtergespielt. Und die Frage der Journalisten kam natürlich auf, ja, aber was wollte der Mann denn genau vom Kanzler? Der wollte ihn doch wahrscheinlich nicht nur einfach mal so eben umarmen. Ist denn da auch irgendeine Botschaft übertragen worden, irgendwas vermittelt worden? Und da gab es eine ganz interessante Journalistenfrage vom Hans Jessen heute in der Bundespressekonferenz und darauf die Antwort von Wolfgang Büchner. Und das hören wir uns mal hier kurz an, dank modernster Technik.
Vielleicht ist mir entgangen, aber gab es irgendeine verbale Artikulation des Mannes? Hat er gesagt, was er will? Hat er nur gesagt, also Umarmung, war ja glaube ich erst Händeschütteln, dann Umarmung, Olaf, du bist der Größte? Waren seine Aktionen wortlos?
Also was ist mir nicht bekannt.
Könnten Sie vielleicht versuchen, das rauszukommen, weil und dann gegebenenfalls nach.
Meines Wissens gab es über sozusagen den kurzen physischen Kontakt keinen Austausch. Aber wenn es anders gewesen sein sollte und wir darüber etwas erfahren, können wir das gerne berichten.
Danke.
Ja, also dann können wir das gerne berichten, aber das wird natürlich nie passieren. Genauso wie es ja zu so einem Vorfall auch nie wieder kommen wird, Herr Büchner. Ja. Also, interessante Sache. Er hat ihn einfach nur umarmt. Ein Fan, da kann er ja froh sein. Und Merkel kann sich ärgern, denn sie hatte nie einen Fan, der sie mal umarmt hätte. Ja. So, aber gut. Das also mal dazu, meine Damen und Herren, zu dieser relativ großen Nachricht. Und wo wir es gerade schon beim BKA hatten, gehen wir jetzt mal rüber zum FBI, denn das hat jetzt 40 Jahre alte Akten veröffentlicht, die auf Anschlagspläne gegen die britische Königin Elisabeth II. Während eines Kalifornienbesuchs im Jahr 1983 hindeuten. Da denkt man sich beim FBI ja, fast ein Jahr ist die Queen jetzt tot, jetzt können wir mal die Katze aus dem Sack lassen oder die Infos aus den Akten lassen. Und veröffentlichen da mal so ein bisschen was Pikantes, um mal wieder in die Schlagzeilen zu kommen. Wir haben ja schon lange nichts mehr zustande gebracht, nichts mehr Bewegendes bewerkstelligt. Deshalb jetzt diese Aktenöffnung. So ein bisschen so wie beim Vatikan, ja, wenn man sich mal wieder ins Gespräch bringen will, einfach mal irgendwelche Geheimakten freigeben. Jedenfalls sagte der FBI zu diesem geplanten Anschlagsversuch auf die Queen in den 80er Jahren, die Drohung sei durch den Anruf eines Mannes bekannt geworden, der behauptete, seine Tochter sei in Nordirland von einem Gummigeschoss getötet worden. Und deshalb wollte er sich dann an der Queen rächen. Das ist vor dem Hintergrund des Nordirland-Konflikts zu sehen. 1979 hatte die irische Untergrundorganisation IRA, also sozusagen der FBI von Irland, die für die Unabhängigkeit von London kämpft, Louis Mountbatten, den letzten Vizekönig von Indien, bei einem Bombenanschlag getötet. Er war ein Onkel von Prinz Philipp. Auch die Königin, die im September im Alter von 96 Jahren verstarb, soll immer wieder Ziel von Anschlägen gewesen sein und so auch eben hier. Und den FBI-Akten zufolge wollte der Verdächtige entweder in San Francisco einen Gegenstand von der Golden Gate Bridge auf die königliche Yacht Britannia werfen, während diese unter der Brücke hindurchfuhr. Oder aber alternativ wollte der Mann versuchen, die Queen zu töten, wenn sie den Yosemite-Nationalpark besucht. Beides verlief aber ohne Zwischenfälle. Und man muss sich da fragen, was ist am Ende denn eigentlich, wenn wir jetzt mal so ein bisschen an die Barockliteratur denken, Vanitas Memento Mori, ja, was ist denn da am Ende die schönere Art zu sterben, wenn man auf einer Yacht liegt und unter der Golden Gate Bridge hindrunter fährt und dann auf einmal so ein Stein oder was auf einen herabfällt, einen zerquetscht und weg ist man, aber immerhin auf einer Yacht. Oder ist es dann irgendwie besser, wenn man im Yosemite-Nationalpark zwischen Mammutbäumen und irgendwelchen Granitfelsen dann einfach erschossen oder erdolcht wird oder wie auch immer? Das können Sie sich selbst aussuchen. Ich als Schiffsfan würde ja lieber auf so einer Yacht sterben und der Ausblick auf die Brücke und dann gen Himmel, wo man dann sowieso hinkommt, wenn man den Glück hat. Das wäre eigentlich so meine präferierte Todesart. Da kann auch dieser Bierkrug nicht mithalten oder ein Umarmer, der einen dann auf einmal ersticht. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, die Todesmöglichkeiten sind vielfältig. Waren sie damals schon in den 80ern, sind sie heute noch. Das ist eine gewisse Beständigkeit hin zum Tod und am Ende muss man ja sagen, der Tod ist ja auch das einzig Beständige, auch wenn er selber die Vergänglichkeit sozusagen beendet. Aber jetzt wird es ein bisschen zu philosophisch, das kapiert dann keiner mehr, dafür gibt es ja andere Podcasts. Guten Abend, Herr Precht an dieser Stelle, aber das ist ja auch schon gar nicht mehr philosophisch, sondern eher politisch. Nun denn, das also dazu. Jetzt brauche ich nochmal ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. Fällt mir übrigens ein, das haben Sie wahrscheinlich auch schon gemerkt in den letzten Folgen, ich muss das auch immer so ein bisschen abwechseln. Mal sage ich Prost, mal sage ich zum Wohl. Ich könnte auch manchmal einfach Wohlsein sagen, so wie damals hier Loriot immer bei Frisch abgezapft und verkorkt von Karlgruber und Söhne, Wohlsein, der Weinvertreter bei Frau Hoppenstedt, aber egal. So, das vielleicht dann nochmal. Dann gibt es ja, also das haben Sie ja gemerkt in den letzten Wochen, es gibt ja so gewisse Kategorien, aus denen die meisten Meldungen hier immer wieder kommen, ob es nun Blaulichtmeldungen sind, ja, oder irgendwelche Klatsch- und Tratsch-Geschichten. So, und oder Tiergeschichten haben wir ja auch oft oder Essen und Trinken als Oberthema. Und eine Sache, die ja auch immer mal ganz beliebt ist, sind archäologische Funde. Auch da hatten wir ja schon des Öfteren was zu, der eben erwähnte Dolch aus der Steinzeit. den das Mädchen im Kita-Garten gefunden hat. Nicht im Kindergarten, sondern im Kita-Garten. Das ist, glaube ich, auch die Meldung, die wir jetzt hier mit am häufigsten rezitiert haben in diesem Fall. Und heute gab es mal wieder eine archäologische Meldung. Denn bei Ausgrabungen in der sogenannten Blätterhöhle in Hagen in Nordrhein-Westfalen sind die rund 12.000 Jahre alten Überreste eines etwa 7-jährigen Kindes aus der Altsteinzeit gefunden worden. Finde ich jetzt relativ unspektakulär. Ich hätte es interessanter gefunden, wenn die 7-jährigen Überreste eines 12.000 Jahre alten Kindes gefunden worden wären. Das wäre mal eine richtige Sensation, aber so kann man da eigentlich nichts groß dran finden, oder? Außer die Archäologen, denn sie fanden ein Unterkieferfragment und einige Zähne, wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Freitag in Münster berichtete. Die Fachleute fanden außerdem auch einen Zahn eines erwachsenen Homo sapiens, der zur selben Zeit wie das Kind dort gelebt hatte. Und das gibt ja schon zu denken. Was wollte dieser erwachsene Homo sapiens in der Nähe dieses Kindes vor 12.000 Jahren, meine Damen und Herren? Ja, gut, wir haben zwar nach 23 Uhr, aber da will ich jetzt mal keine genauen Mutmaßungen stellen. Auf jeden Fall, nach Angaben der Wissenschaftler, liefern die Ausgrabungen an der Höhle unter anderem auch Hinweise auf einen dramatischen Klimawandel, der das Leben der als Jäger und Sammler lebenden damaligen Menschen massiv veränderte. Innerhalb kürzester Zeit wurde die Tier- und Pflanzenwelt stark verändert und führte zu weitreichenden Wanderungsbewegungen. Ja, da sehen Sie es doch mal wieder hier, liebe letzte Generation, liebe Fridays for Future Leute, Klimawandel hat es schon immer gegeben und hier wird euch das sogar noch von Archäologen wissenschaftlich belegt. Was wollt ihr denn alle, ja? Wobei, klar, Archäologen, Wissenschaftler, ist das dasselbe? Kann man das in einen Topf werfen? Ist auch so die Frage, denn wenn man nicht weiß, was man studieren soll, an der Uni studiert man entweder BWL oder Archäologie, eins von beidem. Und das ist sozusagen die Archäologie-Meldung von heute. Das ist aber ein interessanter Bereich, werden wir durchaus des Öfteren bestimmt noch mal mit drin haben. Dann gehen wir weiter in unserem Parforce-Ritt durch 7 Meldungen von der Archäologie in die Luftfahrt, denn ein lauter Knall hat in einem Airbus A321-200 unter knapp 200 Passagieren Panik ausgelöst. Jetzt könnte man denken, gut, hat sich irgendein Passagier überfressen mit der Luftfahrtnahrung und ist dann geplatzt? Nein. Ein Mann hat beim Landeanflug den Notausgang eines Flugzeugs geöffnet. Der Vorfall ereignete sich am Freitag am internationalen Flughafen von Daegu in Südkorea während eines Asian Airlines Flugs, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Ein Augenzeuge sagte den Berichten zufolge, die Tür habe sich beim Sinkflug etwa 250 Meter über dem Boden mit einem lauten Knall geöffnet. Flugbegleiter hätten um Hilfe gerufen, leider ist aber keiner gekommen. So ist das, wenn man als Flugbegleiter nicht selbst helfen kann, und hätten dann den Verdächtigen aber doch zusammen mit anderen Insassen überwältigt, berichtete wiederum ein anderer Augenzeuge. Neben der Crew seien auch viele andere Fluggäste im Airbus in Panik geraten. Wie es dem Passagier gelungen ist, die Tür an der linken Seite zu entriegeln, war zunächst unklar. Das verstehe ich aber gar nicht, wieso sowas unklar ist. Ich meine, ich habe auch schon oftmals neben den Tragflächen an der Notausgangstür gesessen und man wird doch immer darauf hingewiesen, Sie sitzen an der Notausgangstür, ist das für Sie in Ordnung? Wissen Sie im Zweifel, wie Sie die aufkriegen? Und dieser Mann hat wahrscheinlich gesagt, ich weiß nicht nur im Zweifel, wie ich sie aufkriege, ich kriege die auch ohne Zweifel auf, und hat es dann einfach getan, um sich selber seine eigene Klugheit zu demonstrieren. Das ist ja am Ende auch alles gar kein Ding. Der Pilot konnte offenbar Schlimmeres verhindern. Die Maschine der Asian Airlines sei mit offener Tür sicher gelandet und niemand sei verletzt worden. Dafür muss man aber auch ein toller Hecht als Pilot sein, dass man mit einer offenen Tür noch so ein Airbus fehlerfrei landen kann. Da kann man nur sagen, Applaus, 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 so wie früher immer geklatscht wurde bei der Landung. Das Flugzeug war den Berichten zufolge von der südlichen Ferieninsel Jeju gekommen, was ja jetzt hier der ganzen Sache keinen Abbruch tun soll, kam immerhin nicht aus Mallorca, dann wäre es nochmal was anderes gewesen. Mindestens ein Dutzend der 194 Insassen sind es jetzt auf einmal nur noch, erst knapp 200, na gut, 194 sind ja fast knapp 200, aber da hätte man doch hier gleich in dieser Meldung etwas genauer sein können. Liebe Leute vom Kölner Stadtanzeiger mal wieder, wobei auch das woanders vermeldet wurde, aber Sie wissen ja, so eine leichte Neigung zum Kölner Stadtanzeiger habe ich ja durchaus immer, deshalb auch heute hier wieder. Also einige, also mindestens ein Dutzend dieser 194 Insassen habe Atemnotsymptome gezeigt. Einige von ihnen seien deshalb ins Krankenhaus gebracht worden. Nach der Landung habe die Polizei in Südkorea den 33-jährigen Mann unter dem Verdacht festgenommen, die Tür absichtlich entriegelt zu haben. Ja, kann das denn sein? Kann man so eine Tür absichtlich entriegeln? Wahrscheinlich nur mit Absicht. Die südkoreanische Fluggesellschaft bestätigte den Vorfall ebenfalls. Ein kurzes Video zu dem Vorfall macht im Internet schnell die Runde. Darin ist zu sehen, wie ein starker Luftzug durch die offene Flugzeugtür dringt und einigen Passagieren die Haare zerzaust. Einige von ihnen schreien überrascht auf. Das ist das einzig Schlimme an dieser ganzen Sache, die zerzausten Haare der Passagiere. Und das ist nämlich auch das einzig Schlimme an diesem scheinbaren Angriff auf Olaf Scholz gewesen. Ja, das war nicht, dass der Mann da so nah an ihn rankam. Das einzig Schlimme war, dass Krawatte und Sakko von Olaf Scholz hinterher schief saßen. Aber ansonsten ist da doch nicht viel passiert. Ja, also, wenn Sie demnächst an der Notausgangstür sitzen, sollten Sie vielleicht nicht so sehr auf den Notausgang achten, sondern eher auf die Leute, die da um Sie herum sitzen, meine Damen und Herren, denn Ihnen selbst unterstelle ich da jetzt mal keinen allzu schlimmen Verdacht. So, Verdachtsfälle gibt es ja auch immer wieder beim Trinkwasser. Mal ist es verunreinigt, mal kommt es nicht bis ins Dachgeschoss, weil der Druck in der Wasserleitung zu niedrig ist. Aber egal, das sage ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung. Aber es gibt ja so Länder, unter anderem Frankreich, da ist es gang und gäbe, wenn Sie da ins Restaurant gehen, dass Sie zum Wein noch eine Karaffe mit Leitungswasser bereitgestellt kriegen, meistens gratis. Und insofern hat in solchen Ländern das Leitungswasser fast eine noch höhere Bedeutung als bei uns. Bei uns ist es ja fast mehr so eine Lifestyle-Geschichte, dass man irgendwie sagt, ja, ich kaufe hier nicht zusätzlich Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt und schlepp das noch hoch, ja. Das ist mir alles viel zu anstrengend und ja, Leitungswasser ist ja hier besonders rein und das muss man ja unterstützen und so weiter und so fort. Ja, hier bei uns kann das womöglich auch sein, aber in anderen Ländern eben nicht. Und um möglichst genießbares Leitungswasser anzubieten, starten die Wasserwerke im südfranzösischen Toulouse einen ungewöhnlichen Versuch. Sie wollen Einwohner als Verkoster schulen. Interessierte erhalten eine Schulung zu Geschmack und Geruch von Wasser, teilten die Wasserwerke von Toulouse mit. Dann würden sie dazu angehalten, das Wasser zu Hause zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Abständen zu probieren. Das alleine gibt ja schon zu denken, zu unterschiedlichen Uhrzeiten hat das Wasser unterschiedliche Qualitäten. Wenn Sie nachts nach der Disco nach Hause kommen und sich da ein bisschen was in den Mund laufen lassen unterm Wasserhahn, da merken Sie vielleicht gar nicht, wie verunreinigt das ist. Da wird dann nicht so drauf geachtet in den Wasserwerken des Nächtens, aber morgens, wenn alle frisch, munter und ausgeschlafen sind, dann wird mehr geklärt, dann ist das Wasser wieder reiner, geht es in die Richtung, man weiß es nicht. Die Ergebnisse ihrer Verkostung sollen die Probanden dann in eine spezielle App eingeben. Das Ziel sei es, das ganze Jahr über Wasser anzubieten, das nicht nur hygienisch einwandfrei, sondern auch angenehm zu trinken sei. Und da denkt man sich, ach Mensch, sind die da menschlich eingestellt in Frankreich, ja, die Wasserwerke von Toulouse achten noch darauf, dass der Konsument angenehm zu trinkendes Leitungswasser hat. Aber das müssen sie auch, denn das sagt Toulouse selbst natürlich nicht dazu und die Wasserwerke, es scheint schlecht bestellt, um dieses Trinkwasser in Toulouse. Und das erfährt man wo? Richtig, beim deutschen Wassertechnikhersteller Hirschmann. Da habe ich nämlich ein belastendes PDF-Dokument entdeckt, das Folgendes aussagt, weil dieser Hersteller Hirschmann offenbar für die Wasserwerke in Toulouse tätig ist. Also Sie merken, jetzt wird es schon fast ein bisschen investigativ. Das kommt davon, wenn ich freitags mal hier alleine in der Sendung bin. Da ist sowas nicht auszuschließen. Die Versorgung mit hochwertigem Trinkwasser in dicht besiedelten Gebieten Europas, wie zum Beispiel der südfranzösischen Stadt Toulouse, ist eine schwierige Aufgabe, heißt es in dem PDF. Toulouse bezieht sein Wasser aus dem Fluss, Toulouse bezieht sein Wasser aus dem Fluss Garonne, der von Zuflüssen aus dem Zentralmassiv und den Pyrenäen gespeist wird. Das Flusswasser muss aufbereitet werden, um Trinkwasser Wasserqualität zu erreichen. Dafür müssen eine Vielzahl von Standards erfüllt werden, darunter Reinheitsanforderungen, Grenzwerte für organische Bestandteile, Schwermetalle, Lösungsmittel, Pestizide oder schädliche Keime. Darüber hinaus soll das Wasser weich sein und einen angenehmen Geschmack haben. Aber das mit diesen ganzen Bestandteilen mit Keimen und Schwermetallen und so, das kann natürlich nur so ein deutscher Hersteller von Wassertechnik sagen. Es würde in Frankreich gar keinen interessieren, was man da so neben dem Wein mit runterspült. Aber hier macht man sich noch diese Gedanken. Toulouse betreibt zwei Wasserwerke mit einer Kapazität von 250.000 Kubikmeter pro Tag, um über ein 1320 Kilometer langes Leitungsnetz die örtliche Industrie und die Bewohner zu versorgen. Der tägliche Wasserbedarf jedes Bürgers von Toulouse beträgt 280 Liter und steigt jährlich um 8%. Das ist, glaube ich, das Problem auch hier, dass die Verbrauchswerte viel zu schnell steigen und die Sicherstellung der Wasserqualität aber eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Dazu wird der Aufbereitungsprozess ständig überwacht und mit modernen Automatisierungsgeräten gesteuert. Und die Stadtwerke Toulouse nehmen dann eben zur Überwachung selbst keine tollen automatisierten Geräte, sondern einfach lebende Menschen, die hier als Tester fungieren. Aber danke für diese kurze Aufklärung an den Hersteller Hirschmann. Beldenbrand heißt das, gehört also scheinbar zu so einer Kette mit dazu. So, das also sozusagen aus Toulouse und dem Hersteller Hirschmann. Und dann kommen wir zum Schluss des Ganzen noch zu einer Fußballmeldung. Und da können Sie sich ja schon denken, worum es geht, was am Wochenende ansteht. Aber ich muss gerade noch mal ein Schlückchen trinken. Zum Wohl. Oder jetzt wollten wir ja sagen, Wohlsein. Koffeinhaltige Apfelschorle, Wohlsein. Denn Sie wissen ja, am Wochenende ist es soweit, morgen am Samstag ist es soweit, das vielleicht erste Mal seit 2012, dass Dortmund wieder deutscher Meister werden könnte und dass die Bayern mal ausnahmsweise nicht den Pokal in die Höhe strecken werden. Morgen das große Spiel Dortmund gegen Mainz in Dortmund selbst. Ich grüße alle Mainzer und Leute hier aus der Umgebung, die dorthin fahren, in die alte Fastheimat von mir. Ja, und da bin ich natürlich auch hin und her gerissen. Also ich habe eigentlich mit dem BVB nichts zu tun, aber für morgen muss ich eigentlich sagen, als Mainz 05-Anhänger muss ich mir fast schon wünschen, dass die Mainzer verlieren, damit Dortmund Meister wird und die Bayern es eben nicht werden. Aber wen interessiert hier meine persönliche Meinung dazu? Es geht ja hier um was ganz anderes. Denn die Fans, die eingefleischten Fans des BVB haben sich heute göttlichen Beistand für morgen besorgt. Und vorne hilft der liebe Gott, heißt es hier in einer dpa-Meldung von heute. Mit einer BVB-Messe haben sich Fußballfans in der Dortmunder Nordstadt auf das Saisonfinale der Bundesliga eingestimmt. Das Taufbecken der gut besuchten Dreifaltigkeitskirche war von schwarz-gelben Fahnen umgeben. Die Gläubigen trugen Trikots. Sie sangen "Wir halten fest und treu zusammen" und "You'll never walk alone". Das römisch-katholische Gotteshaus gilt als Geburtskirche von Borussia Dortmund. Ist das der einzige deutsche Fußballverein, der eine richtige Geburtskirche hat? Kann das sein? Die späteren Gründer des BVB lernten sich einst in der Jünglingssodalität Dreifaltigkeit kennen, der Jugendorganisation der Gemeinde. Sie spalteten 1909 den Ballspielverein von der Kirche ab, nach Diskussionen über die Rohheit des Fußballspiels. Wir haben es also quasi sozusagen solchen frühzeitlichen Gedanken hier um die Jahrhundertwende zu verdanken, dass sich der BVB 09 und 1909 gründen konnte als eigenständiger Verein. Sonst hätte er vielleicht noch heute mit der Kirche was zu tun, aber hat er ja trotzdem. Die Fans gehen dahin in die Kirche und beten. Am Tag vor dem Showdown gegen Mainz 05 wurde auch wieder das BVB-Gebet besprochen, beides könnte man hier sagen. Und mit diesem BVB-Gebet, meine Damen und Herren, BVB-Gebet ist auch ein schöner Begriff, können wir uns heute eigentlich fast schon verabschieden. Und da sehen Sie mal, haben wir es doch nach einer guten halben Stunde hier schon geschafft, keine Dreiviertelstunde, können wir alle froh sein. Das BVB-Gebet. Wir sind übrigens Montag nicht da, da ist ja Pfingsten. Wir sind dann Dienstag hier wieder zur Stelle. Dienstagabend, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Pfingstwochenende. Erholen Sie sich gut, das Wetter wird ja auch nicht schlecht. Und jetzt fange ich an mit diesem BVB-Gebet, beziehungsweise höre damit auf. Auf geht's. Gütiger Gott, dir vertraue ich das Schicksal meines Fußballvereins Borussia Dortmund an. Hier haben schon die Gründer gestanden und gebetet. Mit Respekt und Anerkennung möchte ich auch den Verlierern begegnen und so die Fairness im Sport fördern. Und so geht hin in Frieden. Ich entlasse euch in die heutige Nacht und sage wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis Dienstagabend. Nacht.